Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.
Willkommen zum Bildungsplausch. Mein Name ist Antonia Schnurer.
Und mein Name ist Max Petterauer.
Gemeinsam mit Birgitta Hohenester und Nicole Flint bilden wir das Team des Bildungsplauschs. Im Podcast sprechen WissenschaftlerInnen der Pädagogischen Hochschule Heidelberg über ihre Forschung und ihren Arbeitsalltag und darüber, was sie motiviert.
Und wir haben in der ersten Folge ja schon angekündigt, dass wir ein neues Format in diesem Podcast haben. Neues aus der Bildung. Wir sind Ihnen das letzte Mal aber eine Erklärung des Formats schuldig geblieben und das holen wir jetzt nach. Denn beim Neues aus der Bildung präsentieren wir Ihnen Aktuelles aus den Bildungswissenschaften und aus der Hochschule und das Ganze im Schnelldurchlauf. Denn wir haben gemerkt, es gibt so viele spannende Themen, über die wir hier sprechen können, dass wir damit einfach dieses Interviewformat absolut sprengen würden. Deswegen das neue Format.
Wir möchten auch nochmal den Aufruf wiederholen zur Frage des Monats. Schicken Sie uns gerne eine Frage, die Ihnen auf der Seele brennt und wir finden WissenschaftlerInnen, die Sie beantworten. Schicken Sie uns einfach diese Frage per Formular, auf der Homepage oder per E-Mail an forschung@ph-heidelberg.de.
So, und das war's auch schon mit unserem Einstieg, würde ich sagen. Wir haben heute wieder zwei spannende Themen in unserer neuen Rubrik und ein interessantes Interview. Und ich werfe jetzt einfach mal den Spoiler voraus, das dürfte vor allem Lehrkräfte interessieren. Also bleiben Sie dran und viel Spaß. Neues aus der Bildung.
Antiziganismus in den Medien. Bislang gibt es nur wenig gesellschaftliches Bewusstsein für die Rassismusform Antiziganismus, die Diskriminierung von Sintize und Romnia. Das neue Verbundprojekt MEAVIA möchte hier Abhilfe schaffen. Die Professorinnen Melanie Kuhn und Bettina Degner von der Pädagogischen Hochschule untersuchen mit Wissenschaftlerinnen der Universität Heidelberg und externen Partnern, welche Bedeutung Antiziganismus in unterschiedlichen Medien hat und wie Vorurteile transportiert werden. Gefragt wird zum Beispiel danach, wie etwa in Film und Literatur bestimmte Stereotype der Minderheit reproduziert werden. Wichtig ist auch, die Betroffenen selbst einzubeziehen. Wie erleben sie Diskriminierung in den Medien? Und wie gehen sie damit um? Ein weiterer Forschungsschwerpunkt ist, wie Medien für eine Änderung der Sichtweisen genutzt werden können. Ein zentrales Ziel ist, digitale Lerntools für die Lehrerinnenbildung zu entwickeln, mit denen man das Thema Rassismus kritisch bearbeiten kann. Es geht also auch um die Entwicklung von Medienkompetenz, die eine kritische Meinungsbildung fördert. Aus diesem Grund soll das Thema zudem die interessierte Öffentlichkeit erreichen. Hier ist schon einiges passiert. Mit dem Medienforum Karlstor Kino Heidelberg, dem Goethe-Institut Mannheim und dem Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma wird eine Filmreihe veranstaltet. Neben den genannten externen Partnern, den PH-Professorinnen Melanie Kuhn und Bettina Degner, sind Professor Michael Haus, der die Heidelberg School of Education und das Institut für politische Wissenschaft als Verbundleitung vertritt, Professor Sarah Bonautzky vom Romanistischen Seminar und Dr. Radmila Madenova von der Forschungsstelle Antiziganismus beteiligt. Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung großzügig gefördert.
Neues aus der Bildung.
Der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 hat nicht nur auf die Menschen vor Ort die bekannten, gravierenden und immer noch unfassbaren Folgen. Auch hat der Krieg die gesamte Scientific Community erschüttert. Die Pädagogische Hochschule Heidelberg hat sich deshalb kurz nach Kriegsausbruch zum Ziel gesetzt, ukrainischen Wissenschaftlerinnen zu helfen. Das sollte unbürokratisch und rasch geschehen. Mit Förderungen über Stipendien, über Erasmus-Plus-Projekte und mit einer Menge individueller Unterstützung der Hochschulmitglieder kamen 3 ukrainische Wissenschaftlerinnen nach Heidelberg, um hier ihre Forschung in Sicherheit fortzusetzen. Mit Viktoria Ositak und Mariana Natsiuk haben wir heute 2 ukrainische Wissenschaftlerinnen hier im Bildungsplausch zu Gast. Das Gespräch mit ihnen führen wir auf Englisch.
Besides your experience you made in your research and the cooperation with other international researchers, how did you find life in Germany, like from maybe your private experience? Like, how is life different in Germany from the one you had before in the Ukraine?
It is different. We came here at the moment when it was really horrible situation, and it is horrible situation in Ukraine. Here we found a peaceful place. We found great support, which we are grateful for, to the Heidelberg University of Education, to all the staff. Everywhere we met support, we met people's understanding. So that's the biggest thing which is different. Well, not different, but what we appreciate the most.
I've been thinking, and I am not quite sure whether people or societies are different, because Ukraine has been a European society before war, and we are striving towards European standards like democracy, accepting diversity and otherness. Well, and that's why we believe that very much is alike. There are differences, probably, that we are more digitalized. Well, I mean it. Lots of things we have, like IDs in our mobile phones. Lots of things can be done in a click, just applying, submitting. I mean this. But what I value the most is your openness, and I don't your openness in general, your support and willingness to give help to people you don't know personally. And this is what we lack. I mean, despite all the advantages, this is something that should be like acknowledged like a very big achievement of a democratic society. And it's a pity that our way to this willingness to help, to support people you don't know, to open your homes and doors, just because you know that someone has got problem, it's something that we haven't achieved in every part. We are on our way. And, well, it's obvious that you've lived through many years of understanding the diversity, and that you are already there, that everyone is different and different should be appreciated.
Das war nur ein kurzer Auszug aus dem Gespräch, das wir mit Marianne Naziuk und Viktoria Osidak geführt haben. Das gesamte Interview werden wir Ende August als Sonderfolge veröffentlichen. Neues aus der Bildung. Wir haben heute Christina Mechler zu Gast. Christina Mechler wird mit uns über ihre Promotion und ihre Arbeit am Anneliese-Wellensiek-Zentrum für inklusive Bildung sprechen. Das Ganze unter unserem Oberbegriff Promovieren als abgeordnete Lehrkraft. Frau Mechler, fangen wir doch einfach direkt an. Können Sie sich einfach mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also Christina Mechler ist mein Name. Ich bin Sonderschullehrerin, habe selbst auch vor einigen Jahren hier an der PH Heidelberg studiert und bin dann 2020 zurückgekommen an die PH Heidelberg, genauer gesagt ans Anneliese-Wellensiek-Zentrum für inklusive Bildung, um hier zu promovieren.
Jetzt haben Sie gerade schon den Begriff genannt. Ich habe ihn vorhin auch schon genutzt. Ich glaube, wir sollten es kurz erklären. Können Sie kurz sagen, was sich hinter dem Anneliese-Wellensiek-Zentrum für inklusive Bildung denn versteckt?
Am Anneliese-Wellensiek-Zentrum für inklusive Bildung lehren und forschen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. Ein Teil meiner KollegInnen hat selbst Behinderungserfahrungen. Das heißt, es sind Bildungsfachkräfte an Hochschulen, die selbst Bildungsangebote ausbringen für unter anderem Lehramtsstudierende. Vielleicht fragt sich der eine oder die andere, was der Begriff Bildungsfachkraft überhaupt ist oder was diese Menschen ausmacht. Und zwar sind die Bildungsfachkräfte Menschen, die selbst eine Behinderungserfahrung haben, vor ihrer Tätigkeit hier am Anneliese-Wellensiek-Zentrum an einer Werkstatt für behinderte Menschen gearbeitet haben und dann eben eine dreijährige Qualifizierung durchlaufen haben zur Bildungsfachkraft. Und dann kann man sich natürlich fragen, was macht denn eine Bildungsfachkraft an einer Hochschule? Ja, eine der Aufgaben, die sie haben, ist, dass sie eben Bildungsangebote ausbringen für hauptsächlich Studierende, auch andere Gruppen, aber hauptsächlich Studierende. Und in diesen Bildungsangeboten sprechen sie über ihre Inklusions- und Exklusionserfahrungen, die sie gemacht haben, reflektieren die und tauschen sich mit den Studierenden auch darüber aus. Zum Beispiel, um Themen mal zu nennen, dass man sich es besser vorstellen kann, berichten sie über ihre Erfahrungen im Bereich Arbeit, also in dem Fall an der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Oder sie berichten über Bildungserfahrungen, was natürlich gerade jetzt in Bezug auf Lehramtsstudierende auch ein spannendes Themenfeld ist. Oder sie diskutieren eben über den Begriff Behinderung und eben ihre Erfahrungen, die sie aufgrund des Merkmals Behinderung gemacht haben.
Können Sie uns beispielhaft so eine Stunde oder so ein Seminar mal kurz skizzieren, so einen Ausschnitt aus diesem Seminar?
Ja, genau. Also ist auch vielleicht noch ganz interessant zu wissen, die Bildungsfachkräfte bringen in der Regel nicht quasi eine komplette Seminarreihe aus, sondern es sind einzelne Veranstaltungen, die eben in eine reguläre Hochschullehrveranstaltung eingebettet sind. Also das heißt, es gibt jetzt zum Beispiel eine Professorin, die zum Thema Grundlagen der inklusiven Bildung eine Vorlesung ausbringt und dann sagt, ich lade jetzt für eine Sitzung die Bildungsfachkräfte ein, die dann eben über ihre Bildungserfahrungen erstmal berichten und eben auch innerhalb der Sitzung dann mit den Studierenden darüber diskutieren. Und darüber geht es auch in meiner Promotion.
Bevor wir zu tief in die Forschung einsteigen, jetzt müssen wir trotzdem nochmal die kleine Kurve zurückmachen. Sie haben ja schon anfangs gesagt, dass Sie eigentlich Sonderschullehrerin sind. Welche Fachrichtungen haben Sie denn studiert? Sie haben ja auch hier an der PH studiert, haben Sie ja gerade auch gesagt.
Genau, also meine erste Fachrichtung ist Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, zweite Fachrichtung Geistig-Behindertenpädagogik oder jetzt Fachrichtung geistige Entwicklung. Und ich habe auch insgesamt knapp 7 Jahre an einem SBBZ im Fach geistige Entwicklung gearbeitet.
Das müssen wir kurz erklären. Was ist ein SBBZ?
Ja, das ist eine Abkürzung für ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum.
Als Sonderschullehrerin haben Sie ja bereits gearbeitet. Können Sie ein bisschen erklären, wie sah eigentlich Ihr Arbeitsalltag da so aus?
Ja, der war tatsächlich sehr unterschiedlich, da ich auch 2 Kinder bekommen habe und wegen Elternzeiten zwischenzeitlich nicht gearbeitet habe, hatte ich die Gelegenheit, in ganz verschiedene Bereiche Einblick zu erhalten. Also ein Schwerpunkt meiner Arbeit war inklusive Bildung. Ich habe ja an einer Primarschule gearbeitet, wo eben Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam beschult wurden. Auch im Sekundarbereich habe ich Erfahrung in der inklusiven Bildung. Aber ich war tatsächlich auch sowohl im Primar- und Hauptstufenbereich des SBBZs und auch in der beruflichen Bildung.
Dürfte ich hier noch mal eine kurze Zwischenfrage stellen, weil ich glaube, das gerade für unsere weiblichen Zuhörerinnen ganz spannend ist. Haben Sie Ihre 2 Kinder während der Promotionsphase dann auch bekommen?
Nein, die beiden habe ich schon in die Promotion mitgebracht. Da waren sie 2 und 4 Jahre alt. Als ich angefangen habe mit der Promotion und ja, also familiär konnten wir das so stemmen, dass mein Mann dann quasi in Teilzeit gegangen ist, damit ich viele Möglichkeiten hatte, in Vollzeit auch mich der Promotion zu widmen.
Sie haben jetzt von Ihren verschiedenen Stationen in der inklusiven Bildung gesprochen, auch am SBBZ. Unterscheidet sich das vom Schulalltag in der Primarschule?
Ja, das tut es schon, auf jeden Fall. Also schon allein dadurch, dass wir an unserer Schule, wie auch an den meisten SBBZs in der Fachrichtung, eine Ganztagesschule sind, ist der Schulalltag einfach anders strukturiert. Und ja, also es gibt einfach zum Beispiel auch viel längere Zeiträume, zum Beispiel, um sich bestimmten Themen zu widmen. Man ist nicht so eng gebunden und die Wechsel von Themen, zum Beispiel im Bereich Sachunterricht, die sind nicht so schnell, wie das in der Primarschule oder in der Grundschule teilweise der Fall ist.
Jetzt ist aber natürlich schon die Frage, Sie haben jetzt als Lehrerin gearbeitet, haben verschiedene Stationen da auch durchgemacht, an verschiedenen Einrichtungen gearbeitet. Was hat Sie denn jetzt dazu gebracht zu sagen, so, und jetzt geht's wieder in die Forschung. Wie sind Sie an die Pädagogische Hochschule gekommen?
Das war tatsächlich über das Projekt inklusive Bildung, was eben der Vorläufer war des Annelie-Wellensieg-Zentrums. Und ich habe eigentlich nicht den Plan gehabt zu promovieren, aber wollte gerne berufliche Neuorientierung auch nochmal, ja, einfach neue Impulse für mich bekommen. Und das Projekt fand ich einfach wahnsinnig spannend und dachte, da ist es, glaube ich, auch wirklich eine Forschung, die sinnvoll ist und die eben nochmal eine Rückführung auch auf die Praxis hat und eine Relevanz für die Praxis hat.
Das heißt, Sie sind eher über das Thema gekommen, weniger über die Idee, so, ich möchte es aber auf jeden Fall nochmal promovieren.
Genau.
Und was würden Sie denn sagen, was macht die Abordnung, also die Abordnung als Lehrerin, so interessant? Was ist der Benefit?
Es ist jetzt die Frage, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Also wenn ich jetzt schaue, ich habe ja auch ein Lehrdeputat, was mit der Abordnung verbunden ist. Und da erlebe ich schon, dass die Studierenden es sehr zu schätzen wissen, wenn dann eben auch jemand Lehrer ausbringt, der selbst mit vielen Beispielen aus der Praxis ja dienen kann und eben auch schon viele Erfahrungen gemacht hat und die eben aus erster Hand weitergeben kann.
Das ist ja aber schon mal als positiv zu bewerten.
Also ich hoffe es, dass die Studierenden das so sehen.
Es hört sich auf jeden Fall sehr positiv an. Was macht das Ganze für Sie persönlich attraktiv?
Für mich persönlich macht es attraktiv, ja, eben auch selbst diese Sicht nochmal Lehramtsstudierenden weitergeben zu können. Also das ist jetzt nochmal auf die Lehre bezogen. Weil ich denke, dass das schon ein wertvoller Blick ist. Und ich denke so vielleicht auch mein Wissen den Studierenden weitergeben kann, dass sie eben auch wieder selber für ihre Praxis nutzen können. Und was so wiederum auch den Schülerinnen und Schülern oder den Kolleginnen und Kollegen in den Lehrerkollegien dann tatsächlich zugutekommt.
Sie würden also sagen, Sie profitieren gefühlt von dieser Praxiserfahrung, die Sie als Lehrerin gesammelt haben.
Genau. Ich würde auch noch mal einen Schwenk zur Forschung gern machen, weil auch tatsächlich in dem Promotionsprojekt ganz viele Kompetenzen gefragt sind, die ich auch aus meiner Praxis als Lehrkraft gut einsetzen kann. Also eben sich organisieren, strukturieren, Zeitpläne erschaffen, all sowas. Das braucht man in allen beiden Arbeitsfeldern einfach sehr häufig. Und das kommt mir auf jeden Fall sehr zugute, um das Promotionsprojekt auch voranzubringen.
Dadurch, dass Sie jetzt beide Welten sozusagen auch kennen, also einmal die Schule und auf der anderen Seite die Wissenschaft. Würden Sie denn sagen, jetzt mal abgesehen von den persönlichen Benefits, die Sie so auch daraus ziehen können, auch für Ihre Forschung, dass denn das, was Sie in der Forschung herausfinden, die Fragen, die Sie dort bearbeiten, keine Sorge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darauf gehen wir auch gleich noch ein, haben Sie das Gefühl, dass das sozusagen in den Schulen auch ankommt, also dass diese Forschung Anwendung findet? Oder sehen Sie es schwierig an, das dann wirklich zu übertragen?
Doch, ich denke schon, dass es ankommt. Also wie gesagt, ein Weg ist ja schon mal über die Qualifizierung der jungen Lehrkräfte, dass man da eben auch wieder in die Schulen ganz aktuelle Erkenntnisse zurückspülen kann. Das versuche ich meinen Studierenden auch immer mitzugeben, dass sie da, auch wenn sie vielleicht nicht keine alten Hasen sind, was jetzt Unterrichtsplanungen angeht, doch mit Wissen kommen, von dem Schülerinnen und Schüler und auch das ganze Kollegium sehr profitieren kann.
Was würden Sie denn Lehrkräften empfehlen, die selbst über so eine Abordnung nachdenken? Ist das eine problematische Sache, mit so einer Schulleitung das abzustimmen? Oder ist das etwas Einfaches, einfach an die Tür der Schulleitung klopfen und nachfragen?
Das kommt wahrscheinlich sehr auf die einzelnen Personen an. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es auf jeden Fall eine gute Idee ist, da ins direkte Gespräch zu gehen mit der Schulleitung und das Selbstbewusstsein auch zu haben oder den Mut auch aufzubringen, zu sagen, ich würde gern da nochmal einen anderen Weg einschlagen oder nochmal ja, eine andere Türe öffnen für mich. Und tatsächlich ist, soweit ich weiß, bei allen, wenn nicht aber bei vielen Abordnungen auch eine dienstliche Beurteilung der Schulleitung notwendig für die Bewerbung. Deshalb gibt es auch gar keine andere Wahl, als da vorher im Austausch zu kommen mit der Schulleitung.
Aber so quasi summa summarum, um über die Frage der Abordnung auch einen kleinen Schlussstrich zu ziehen, Sie würden das auf jeden Fall Lehrkräften, die auch Lust haben, nochmal das in Themen tiefer einzusteigen, empfehlen, auch mal eine Abordnung in Erwägung zu ziehen.
Ja, unbedingt. Also wenn man eben Interesse hat, ich meine, alle Lehrkräfte kennen ja dann auch das System an der PH oder an der Hochschule eben. Und insofern weiß man ja dann auch ungefähr, in welche Richtung das geht. Es ist eine Herausforderung, das sage ich ganz ehrlich direkt. Ja, wenn man ein paar Jahre in der Praxis war, dann wieder eben in das theoretisch-wissenschaftliche Arbeiten einzusteigen. Aber ich habe es nie bereut.
Dann würde ich sagen, dann wagen wir doch auch mal diesen Schritt und steigen mal in das Theoretische ein und blicken mal auf Ihre Forschung und auf Ihre Doktorarbeit. Vielleicht erstmal ganz allgemein, Sie arbeiten ja am Annelie-Wellensiek-Zentrum. Wie gestaltet sich denn der Arbeitsalltag mit den Bildungsfachkräften? Von was für Erfahrungen können Sie berichten?
Ah, das sind ganz vielfältige Erfahrungen. Also, naja, im Grunde arbeiten wir in ganz vielen Kontexten zusammen. Also die unterschiedlichen Berufsgruppen, sage ich mal. Wir haben partizipative Forschung, wo wir eben auch inhaltlich, theoretisch und empirisch zusammenarbeiten. Wir haben eben Teamsitzungen, wo es teilweise auch um organisatorische Fragen geht. Und wir bereiten eben auch Vorträge zusammen vor. Aber im Grunde würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob sich das so sehr unterscheidet von der Zusammenarbeit in anderen Teams, wenn man eben so ja, ein paar Dinge oder ja, es haben sich bei uns ein paar Dinge einfach etabliert, wie eben dann in einfacher Sprache zu sprechen miteinander, wo man, was auch ein Prozess ist auf jeden Fall, immer wieder auch rückkoppelt, ist das verständlich. Und dass man vor allen Dingen viel Zeit einplant für alle Prozesse, die man sich vornimmt.
Haben Sie das Gefühl, die Erfahrungen, die Sie am SBBZ und an Schulen gemacht haben, dass die Ihnen im Arbeitsalltag an der PH und am Annelie-Wellensiek-Zentrum weiterhelfen?
Ja, das tut's auf jeden Fall. Also gerade das, ja, zu Beginn der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen, die Bildungsfachkräfte sind, habe ich schon gemerkt, dass ich eben schon durch meine Tätigkeit am SBBZ eine relativ einfache Sprache nutzen kann, Dinge auch einfach formulieren kann. Und auch da kenne ich natürlich, dass man für Prozesse, ja, in der Schule dann eher Lernprozesse natürlich, hier sind die teilweise anders, aber dass man viel Zeit einplant.
Ja, von diesem sehr praktischen Teil würde ich gerne dann mal eher auf den theoretischen Teil noch zu sprechen kommen. Was auch interessant ist, um was ging es denn in Ihrer Doktorarbeit? Was wollten Sie herausfinden? Was war denn das Ziel?
Okay, gerne. Also meine Doktorarbeit befasst sich mit der Frage nach den Wirkungen der Bildungsangebote, die von Bildungsfachkräften ausgebracht werden. Und die Arbeit wird von Professor Dr. Vera Heil und Professor Dr. David Scheer betreut. Darin geht es eben darum zu schauen, wie sich diese Bildungsangebote von Bildungsfachkräften auf Lehramtsstudierende auswirken.
Das heißt, Sie nehmen die Lehramtsstudierenden der PH in den Fokus oder beziehen Sie dann noch andere Hochschulen mit ein?
Ja, wir haben das tatsächlich breiter angelegt. Die Doktorarbeit gliedert sich in mehrere Teilstudien und einige Erhebungen waren ausschließlich an der PH Heidelberg. Andere haben die Uni Heidelberg noch mit einbezogen, also auch Lehramtsstudierende der Sekundarstufe 2. Und wir haben auch andere pädagogische Hochschulen mit einbezogen, also Schwäbisch Gmünd zum Beispiel, PH Ludwigsburg, die waren auch noch dabei.
Konnte man Unterschiede zwischen den pädagogischen Hochschulen und der Universität feststellen?
Da bin ich tatsächlich noch in den Analysen. Ich kann eine Aussage machen, und zwar haben Lehramtsstudierende der Sekundarstufe 2 auch rückgemeldet, dass sie an den Bildungsangeboten schätzen, dass tatsächlich sie sich überhaupt mit dem Thema Inklusion beschäftigen und auch über Begrifflichkeiten einfach mal von Betroffenen selbst aufgeklärt werden. Also wie kann man denn einen Menschen nennen, der eine Behinderung hat? Mit welchen Begrifflichkeiten fühlt er sich wohl? Um ein Beispiel zu nennen.
Wollen Sie vielleicht noch mal mehr zu den Teilstudien erklären, wie Sie erhoben haben, wie das funktioniert hat?
Das kann ich gern machen. Also in der ersten Teilstudie, die hatte eher einen quantitativen Schwerpunkt mit einem kleinen qualitativen Teil. Da haben wir eben anhand einer größeren Stichprobe erhoben, wie sich die Bildungsangebote auf Einstellungen, zum Beispiel zu Inklusion oder zu Menschen mit Behinderung, auswirken könnten. In Teilstudie 2, die war dann qualitativ ausgerichtet, da habe ich dann Fokusgruppeninterviews durchgeführt mit Lehramtsstudierenden anhand eines Leitfadens, bei denen eben die Studierenden die Wirkungen, die die Bildungsangebote haben könnten, diskutiert haben. Und jetzt in der dritten Teilstudie, die hat wieder eine quantitative Ausrichtung. Also da wird nochmal ein Fragebogen eben den Studierenden zur Verfügung gestellt, wo dann die Messinstrumente quasi spezifischer sind. Also das heißt, da werden wieder Einstellungen zu Inklusion und zu Menschen mit Behinderung adressiert, aber genauso die Sicherheit im Umgang mit Menschen mit Behinderungen oder auch die Selbstwirksamkeit bezogen auf Kooperation oder das generelle Studieninteresse zum Thema Inklusion.
Und können Sie jetzt schon was zu den Ergebnissen der beiden ersten Studien sagen?
Also es deutet darauf hin, dass sich die Bildungsangebote auf die impliziten Einstellungen zu Inklusion auswirken, positiv auswirken. Das heißt, also implizit ist sowas wie das Bauchgefühl, was man hat zur Inklusion, dass das eben positiver ist, nachdem man so ein Bildungsangebot besucht hat. Und gleichzeitig hat sich auch aus den Gesprächen mit den Studierenden ergeben, dass sie sowohl in Bezug auf ihre Sichtweise auf Menschen mit Behinderungen zumindest auch stark darüber reflektieren, wie die eigene Sichtweise ist und eben auch inkludierende und exkludierende Strukturen, wie zum Beispiel die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, stärker reflektieren, aber auch für ihren Beruf was mitnehmen. Also da gibt es Hinweise darauf, dass sie wirklich sich etwas vornehmen, dass sie zum Beispiel als Lehrkraft Impulse für ihre Unterrichtsgestaltung mitnehmen oder sich ja Impulse mitnehmen, wie sie später mit ihren eigenen Schülerinnen, die vielleicht auch betroffen sind von einer Behinderung, umgehen möchten.
Das sind ja sehr wichtige Impulse und sowas wünscht man sich vielleicht dann auch für die weitere Zukunft an pädagogischen Hochschulen, Universitäten, wo überall Lehramtsstudierende ausgebildet werden. Hätten Sie mit dem Ergebnis gerechnet?
Was die implizite Einstellung angeht, hatte ich es gehofft, weil genau bei der quantitativen Forschung nimmt man ja Messinstrumente, von denen man sich auch erhofft, dass es eben ein Ergebnis gibt oder eben ein Effekt. Aber besonders die Impulse aus den Gesprächen mit den Studierenden, ich hatte es gehofft, dass es sich zum Beispiel auch auf die Berufspraxis auswirkt. Da wusste ich aber tatsächlich vorher nicht, ob die Studierenden den Übertrag machen in die Schulpraxis. Das hat mich gefreut.
Vielen Dank, Frau Mechler, für die Einblicke heute in Ihre Forschung, Ihre Arbeit und auch den spannenden Werdegang aus einer Schule in die Forschung hinein. Vielen Dank, dass Sie das heute mit uns geteilt haben und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, viel Erfolg für die weitere Forschung.
Dankeschön und danke für die Einladung.
Das war der Bildungsplausch. Wenn Sie sich mit Ihrer Frage des Monats beteiligen wollen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an forschung@ph-heidelberg.de. Die Antwort auf Ihre Frage erhalten Sie dann in den nächsten Folgen des Bildungsplauschs. Oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten, wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast haben. Diese Folge wurde produziert von Birgitta Hohennester, Nicole Flint, Antonia Schnurrer und Max Wetterauer mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Vielen Dank fürs Zuhören.